Schön, dass ihr da seid. Heute Abend 18 Uhr wollte ich sagen, 20 Uhr, dass wir heute noch einen Gottesdienst feiern dürfen. Heute ist ja ein besonderer Tag, wie der Thomas ja schon erwähnte. Das ist für Deutsche eigentlich auch gar nicht so ungewöhnlich, das zu wissen. Wenn wir in andere Länder gehen, dann ist es schon eher fraglich, ob alle uns richtig beantworten könnten, was am 31. Oktober geschehen ist oder welches Event, welche Situation wir damit meinen. Und das nimmt leider in Deutschland ja auch sehr ab, denn wir haben ja ein zweites Event an diesem Tag. Ich habe es eben, als ich hier runtergefahren bin, sind mir zwei Kinder entgegengekommen und ich musste erst kurz überlegen, wer ist das, warum sind die da? Aber es kam mir dann recht schnell. Halloween ist ja heute mehr und mehr im Kommen. Für mich ist es schon immer ein da gewesen, sage ich mal. In den USA ist das fest etabliert. Ganz klar, Kinder von den Kleinsten der Kleinen und selbst Erwachsene verkleiden sich, nehmen an Halloween teil und sie wollen eben Menschen Angst einjagen. Ja, habt ihr vielleicht schon mitbekommen, was das Thema von Halloween ist? Ja, und das wächst halt hier ja auch. Von daher nimmt es eigentlich mehr und mehr Effekt an. Ich glaube, wenn man durch Laufdorf geht, sieht man das auch an verschiedenen Häusern, verschiedene Familien, der Kindergarten macht mit. Man hat es leider übernommen, ja, und es wird immer wieder größer. Wir allerdings kommen heute hierher, nicht um über Halloween zu reden, obwohl das Thema eigentlich auch passt. Wir reden über die Reformation. Und man könnte eigentlich sagen, diese beiden Sachen, Halloween und die Reformation, liegen sehr weit auseinander. Ja, ich glaube, Martin Luther würde sich wahrscheinlich an den Kopf greifen, wenn er mitkriegt, was hier passiert gerade. Aber, und obwohl sie so weit auseinander liegen, haben sie doch was gemeinsam. Was ganz klar, was Zusammenhängendes ist, und ihr könnt es euch vielleicht denken, Furcht. Es geht um Angst. Halloween muss ich euch nicht erklären, woher die Angst da kommt oder was die Angst, wie man die Angst da erreichen möchte. Das nicht, aber für die Reformation vielleicht schon ein bisschen. Vielleicht könnt ihr es ja auch denken. Thomas hat eben schon erzählt, es sind viele Reformatoren da gewesen. Und gegen diese Institution der Kirche vorzugehen, wie Luther es getan hat, war bestimmt nicht einfach. Er ist bestimmt nicht aufgestanden aus dem Bett und hat gesagt, heute machen wir das, heute schlage ich meine Thesen an die Wand. Ich kann mir gut vorstellen, dass er damit sich kämpfen musste. Und das liegt eben daran, weil man merkte, wie viele Reformatoren es schon gegeben hat. Manche nach Luther, manche vor Luther. 100 Jahre vor Luther gab es einen Jan Hus in Tschechien, der die gleichen Inhalte eigentlich angeprangert hatte mit der Kirche. Der einzige Unterschied, er wurde umgebracht, bevor es irgendwie große Tragweite hätte erreichen können, im Gegensatz zu Luther, wo Gott Segen gegeben hat und, wie gesagt, mit ein Grund, warum wir heute hier sind. Das Thema heute heißt, wen fürchtest du? Wen fürchtest du? Und wenn ich euch die Frage jetzt stelle, was ich ja gerade getan habe, habt ihr vielleicht auch etwas im Kopf, was ihr gleich antworten würdet? Schlangen, können wir Handzeichen, Schlangen wären, ja, da so ein paar, Spinnen, meine Frau wäre jetzt auf jeden Fall ganz dabei. Die üblichen Dinge, jeder hat so etwas vielleicht, was ihm unbehagliches Gefühl gibt, Angst vermittelt. Ja, und ich könnte wahrscheinlich noch ein paar mehr aufzählen, aber wir wollen ja heute über eine andere Furcht reden. Die Geschichte von Johannes und Herodes, die Thomas eben vorgelesen hatte, gewissermaßen der zweite Teil zu meiner Predigt vorletzten Sonntag, die würde ich jetzt gerne weiterführen. Und ich würde gerne, ich bin erstaunt, muss ich sagen, mehr und mehr auch in meiner Vorbereitung gewesen, wie sehr dieses Thema zu dem heutigen Tag passt, aber auch grundsätzlich in diese Zeit jetzt passt. Ich habe die Predigt eingeteilt in zwei Bereiche eigentlich. Ganz einfache Fragen, die wir hoffentlich am Ende beantworten können. Die erste Frage ist, wen fürchtet Johannes, der Täufer? Also wen fürchtet Johannes, der Täufer? Und wen fürchtet Herodes? Das sind die einzigen beiden Fragen erstmal, mit denen ich euch, sag ich mal, die wir heute beantworten wollen und anhand der Geschichte hoffentlich einen Hintergrund dazu kriegen. Der Tod von Johannes dem Täufer. Johannes Leben hatte ich ja, wie gesagt, vorletzten Sonntag schon ein wenig ins Fokus gerichtet. Johannes war darauf fokussiert, Jesus in den Vordergrund zu rücken. Er hat gesagt, Jesus muss zunehmen, ich muss aber abnehmen. Sein Ego, sein Stolz musste zurücktreten, damit Jesus in den Vordergrund kommt. Und seine Botschaft, die er dazu genutzt hat, war ganz klar. Er sagte, Israel, kehrt um, tut Buße. denn das Himmelreich ist nah. Das hat sich in seinem gesamten Leben nicht geändert. Und Johannes hat an diesem Auftrag gearbeitet, bis zu dem Zeitpunkt, wo er ins Gefängnis geworfen wurde. Wir merken auch, dass dieses Gefängnisthema bei Johannes sehr deutlich oder in den Evangelien vorkommt. Johannes 3 spricht das erste Mal davon, indem Johannes einfach erwähnt, also Johannes der Apostel erwähnt, dass Johannes der Täufer noch nicht im Gefängnis war. Es gibt eine Geschichte, wo es um Johannes geht und er sagt extra, er war noch nicht im Gefängnis. Da hören wir das erste Mal eigentlich davon. Und dann geht es so weiter und die Evangelien geben immer kleine Blicke auf Johannes, was er gerade macht, wo er gerade ist. Matthäus 11, und ich meine, Thomas, du hast darüber gepredigt, spricht davon, dass Johannes im Gefängnis sitzt. Und er schickt seine Jünger zu Jesus, um die Frage zu stellen, bist du der Christus? Bist du es oder warten wir auf jemand anderen? Ja? Der Hintergrund, Johannes kannte das Alte Testament, er wusste, was der Messias machen sollte. Und Jesus hat auch das erfüllt, aber Johannes hat nicht damit gerechnet, dass es zwei Kommen Jesu geben wird. Dass Jesus einmal kommt und dass er nochmal kommen wird. Ja, sondern er hat das zusammengebracht und erwartet, dass Israel wieder aufgerichtet wird, dass verschiedene Dinge geschehen eben in einem Rutsch. Aber Jesus, Gott, hat es anders geplant. Deswegen die Frage. Wir wissen aber nicht an dieser Matthäusstelle, warum Johannes im Gefängnis ist. Das wird nicht erwähnt. Das wird erst 3 Kapitel später erwähnt, also in Matthäus zumindest. Ja, da steht dann den Text von vorletzten Sonntag, dass er im Gefängnis saß, weil er Herodes angeklagt hatte. Hier ist nochmal die Parallelstelle aus Markus, Vers 3 bis 5. Denn Herodes hatte den Johannes ergreifen lassen und ihn binden und ins Gefängnis bringen lassen wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus. Denn Johannes hatte zu ihm gesagt, es ist dir nicht erlaubt, sie zu haben. Und er wollte ihn töten, fürchtete aber die Volksmenge, denn sie hielten ihn für einen Propheten. Als nun Herodes seinen Geburtstag beging, tanzte die Tochter der Herodias vor den Gästen und gefiel dem Herodes. Darum versprach er ihr mit einem Eid, ihr zu geben, was sie auch fordern würde. Da sie aber von ihrer Mutter angeleitet war, sprach sie, gib mir hier auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers. Und der König wurde betrübt, doch um des Eides willen und derer, die mit ihm zu Tisch saßen, befahl er, es zu geben. Und er sandte hin und ließ Johannes im Gefängnis enthaupten. Und sein Haupt wurde auf eine Schüssel gebracht und dem Mädchen gegeben, und sie brachte es ihrer Mutter. Und seine Jünger kamen herbei, nahmen den Leib und begruben ihn und gingen hin und verkündeten es Jesus. Ich hatte auch vorletzte Woche gesagt, Herodes, der hier genannt ist, nicht der gleiche Herodes, den wir zu Jesu Geburt sehen. Das war sein Vater. Israel wurde danach in 4 Teile geteilt. Herodes Antipas, sein Sohn, hat einen Teil abbekommen. Er ist im Endeffekt einer von vielen, denn Herodes der Große, sein Vater, war sehr grausam und er hat unglaublich viele Kinder gezeugt. Viele verschiedene Frauen gehabt und viele Kinder gezeugt. Und einige seiner Kinder haben eben nach ihm weiter regiert. Herodes Antipas, wir müssen jetzt mal eine kurze historische Stunde machen, damit wir es richtig einordnen. Herodes Antipas, der Hauptdarsteller hier in dieser Geschichte, oder eine davon, der war verheiratet mit einer Tochter von einem benachbarten Königreich, südlich von Israel. Von ihr hat er sich scheiden lassen, um stattdessen Herodias, die auch hier vorkommt, zu heiraten. Das war die Frau seines Bruders und sie war seine Nichte, denn sie war auch eine Tochter von einem Bruder von ihm. Das heißt, wir haben hier ein ganz komisches Geflecht, aber der Hintergrund eben, Johannes' Aufenthalt im Gefängnis liegt daran, dass er diese Schuld, diese Situation nicht unkommentiert lassen konnte. Er hat also etwas sehr Mutiges getan. Er hat sich Herodes entgegengestellt. Das wäre jetzt also zumindest der erste Punkt, wo man sagen könnte, okay, ich weiß schon mal, wen fürchtet Johannes? Herodes schon mal nicht. Ja? Die Frage für mich, also die ich mir gestellt habe, ist, warum eigentlich? Johannes, du hast doch einen Auftrag, du taufst die Leute, du bringst die Botschaft nach Israel, musst du denn dich mit dem einen der mächtigsten Männer in Israel anlegen? Musst du jetzt sagen, was hier schiefläuft? Bist du dafür bereit oder kann Gott jemand anderen schicken, zum Beispiel? Warum machst du das? Ist das im Einklang seines Auftrags oder ist es ein Ausreißer, das nicht wirklich ins Bild passt zu diesem demütigen Diener? Er kann bestimmt damit rechnen, dass sowas nicht unkommen, also nicht einfach so beiseite gefegt wird und dass Herodes damit Anstoß nimmt, dass er damit ein Problem hat. Vielleicht war es ihm auch klar, dass Gefängnis definitiv auf ihn zukommen könnte. Ich weiß es nicht, aber er hat es auf jeden Fall getan. Die eine Antwort streicht mir also. Johannes fürchtet nicht Herodes und Johannes fürchtet nicht das Gefängnis, mit dem er rechnen hätte können. Warum oder wen fürchtet denn Johannes? Die Antwort, warum, also die Antwort jetzt auf viele Sachen, die Antwort einmal, warum macht Johannes das? Und die Antwort eben, wen er fürchtet, die kommen jetzt hier zusammen. Und ich glaube, die Antwort finden wir in einer großen Sache, die aber sehr einfach gehalten werden kann. Johannes kannte Gott und Gott kannte ihn. Und ich rede jetzt nicht nur von Wissen über Gott oder von großen Details, theologischen Details, große Bibelkenntnis. Ich meine erstmal die Erkenntnis Gottes. Und die fängt dort an, wo wir verstehen, wo wir glauben oder wissen, es gibt einen Gott. Da fängt es an. Das ist der erste Schritt, wo man sagt, ja, es gibt diesen Gott. Die Bibel berichtet uns genau von diesem Schöpfer, der alles geschaffen hat, was wir in dieser Welt sehen. Er hat uns geschaffen, er hat alles geschaffen und er hat ein Wort dazu genutzt und es entstand sofort. Psalm 33 steht es ganz gut. Die ganze Erde fürchte den Herrn und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnt. Denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Gott hat alles erschaffen mit einem Wort. Diese Allmacht, die wir hier mitnehmen dürfen aus der Bibel. Ja. Und der Psalmist fordert eine Reaktion. Weil Gott alles geschaffen hat, weil Gott spricht und es entsteht, soll die ganze Erde den Herrn fürchten. Aufgrund seiner unglaublichen Macht. Jetzt ist die Furcht Gottes kein neues Thema für uns. Es ist auch ein sehr großes Thema. Wir haben es schon zweimal, mindestens zweimal, vielleicht auch mehr, hier in Laufdorf gehört. Einmal vom Steven, als er hier stand. Und auch von Martin schon sehr, sehr breit angelegt. Und es ist auch ein wesentlich wichtiges Thema. Absolut grundlegend für jeden Christen. Wir sehen in Gottes Heilsgeschichte, in Gottes Plan der Rettung, ja, von der ersten Seite bis zur letzten Seite in diesem Buch, ja, wer Gott ist und was er geplant hat und was er tut. Und die Reaktion, wenn man jetzt, sag ich mal, nur diesen Psalm vom Psalm 33 ausgeht, ist, fürchte den Herrn, weil er da ist, weil er das getan hat. Spurgeon hat es ganz gut zusammengefasst, wenn er sagt, wir wenden uns dem Wort Gottes zu und dort sehen wir weitere Beweise seiner Größe in all seinen barmherzigen Vorkehrungen für die Rettung der Sünder und besonders in der unvergleichlichen Erlösung, die durch seinen geliebten Sohn vollbracht wurde, von der jeder Teil voller göttlicher Herrlichkeit ist. Und während wir diese Herrlichkeit mit übergroßer Freude betrachten, schrumpfen wir vor dem Ewigen zu Boden und das Ergebnis ist wiederum demütige Anbetung. Was Spurgeon hier beschreibt, ist eben das, was die Bibel von uns oder was die Schreiber aus dem Psalmen und verschiedenen anderen Stellen fordern. Gott ist so groß und Gott hat so viel getan für uns, ja, aus Liebe und all diesen Dingen. Die Reaktion, Spurgeon umschreibt es hier, er sagt, wir dürfen diese Herrlichkeit Gottes mit übergroßer Freude betrachten, vor ihn kommen, aber wir schrumpfen vor dem Ewigen zu Boden. Wir werden ganz klein. Die Furcht Gottes bringt das hervor, ja, indem wir seine Größe anerkennen und unser, ja, Kleinsein, sag ich mal, unsere Nichtigkeit an der Stelle. Was ist also die Gottesfurcht? Sie ist der Schlüssel zu Wissen, Verständnis und Weisheit. Sie ist die Erkenntnis Gottes selbst. Man steht in Erstaunen und Furcht vor Gott, weil er Gott ist und weil wir seine Schöpfung sind. Im Buch der Sprüche steht, wer nach Weisheit strebt und Verständnis bittet und Einsicht sucht, der wird die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Die zwei Dinge, die zusammengehören. Wer diese Dinge will, und das sind alles positive Eigenschaften, die, glaube ich, keiner hier ausschlagen würde, Weisheit, Verständnis, Einsicht, wer das möchte, die kommen zusammen, wenn wir die Furcht des Herrn verstanden haben und die Erkenntnis Gottes haben, wenn wir wissen, wer er ist. Wenn du Gott fürchtest, hast du verstanden, dass das Wissen, wer Gott ist und was er von uns möchte, wichtiger ist als alles andere in unserem Leben. Johannes, der eingesetzte Prophet, der eingesetzte Wegbereiter für Jesus, der hatte diese Furcht vor Gott, denn er wusste, mit wem er es zu tun hatte. Und hier ist dann meines Erachtens die Erklärung für sein Verhalten. Ein Mensch in der Nachfolge Gottes wird auch in der Furcht Gottes leben. Und dieses Leben in der Gottesfurcht hat Auswirkungen auf dein Leben und wie du dich in dieser Gesellschaft verhältst. Sie muss. Deine Gottesfurcht kann nicht losgelöst sein von deinem täglichen Leben. Ein wesentlicher Aspekt, und den sehen wir hier in dieser Geschichte, ein wesentlicher Aspekt ist eine Nulltoleranz gegenüber Sünde und dem Bösen. Die Gottesfurcht hat sicherlich noch viel, viel mehr, aber ich will jetzt auf diesen einen Punkt genauer eingehen. Ein wesentlicher Aspekt der Gottesfurcht ist eine Nulltoleranz gegenüber Sünde und dem Bösen. In Sprüche 8, Vers 13 steht, die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Wer den heiligen Gott kennt und fürchtet, wird auch das Böse, die Sünde, hassen. Wir können nicht wegschauen. Wir können die Sünde anders nennen. Wir müssen damit umgehen. Und vielleicht anders ausgedrückt, wenn wir diese Gottesfurcht in unserem Leben haben, dann hast du, was Gott hasst. Du hast die Sünde. Es gibt ein Lied, das singen wir nicht so gerne, weil es ein paar andere Teile gibt, wo ich nicht so zustimmen würde, sagen wir es mal so. Aber ein Punkt davon, da singen wir, break my heart for what breaks yours. Brich mein Herz für das, dein Herz bricht, Gott. Zeig mir, was schiefläuft. Zeig mir da, wo hier Sünde und das Böse eben vorkommt. Dieser Hass auf die Sünde oder das Hass auf das Böse, das haben Menschen ohne Gott nicht. Menschen ohne Gottesfurcht, für die ist also alles okay und normal. Wir sehen das aktuell auch bei uns ganz deutlich, wenn eine riesige Toleranz gegenüber Sünde sich breit macht. Man kann so viele Beispiele nehmen, ich will eins rausgreifen, und das ist diese Abtreibungseuphorie in Deutschland. In den USA ist auch schon da, definitiv, aber da gibt es zumindest, merkt man, ein bisschen Schwankungen, auch auf der, also gegen Abtreibung. Aber wenn ich mir hier das in Deutschland anschaue, das ist einfach, ne, Hauptsache, je mehr, desto besser. Relativ aktueller Stand, dieses Jahr 83.000 Kinder im Mutterleib getötet. Tendenz steigend. Nur mal, damit ihr so einen Vergleich habt, Gießen hat ungefähr eine Einwohnerzahl von zwischen 85.000 und 90.000 Menschen. Die ganze Stadt Gießen, einfach so in diesem Jahr. Und das ist tragisch, das ist furchtbar. Wird nur schlimmer, wenn wir Christen da an diesen Stellen weggucken. Und da gibt es viele, viele verschiedene davon. Also viele Situationen, wo das Böse, die Sünde, gut genannt wird. Wie jetzt hier in diesem Fall. Anstatt sie deutlich beim Namen zu nennen, weil Gott ja, es als Gräuel empfindet, um mal biblische Sprache zu nennen. Wir sehen also hier eine Neudefinition. Wir sagen, eine Neudefinition von Sünde. Wir sehen, dass Dinge, die Gott für böse oder böse kennzeichnet und sagt, dass sie sie sind, werden heutzutage als gut bezeichnet. Jesaja nimmt das auch auf und sagt, ne, wehe dem, der das tut. Wehe dem, der Gutes böse und böse gut nennt. Das darf nicht sein. Menschen, die den Herrn lieben und sich für ihn einsetzen, müssen das Böse hassen. Ich sage es nochmal so deutlich, weil für mich es ein großer Mangel ist, auch an mir selbst, wo ich merke, ich muss diese Dinge klarer, konkreter beim Namen nennen und auch dort mich einsetzen. Für Johannes war es nicht tragbar, dass Herodes sich von seiner Frau scheidet. Auch so ein Punkt, wo man sagen würde, wenn man die Situation heutzutage sieht, würde sagen, okay, mach mal. Würde keiner sich beschweren wahrscheinlich. Ja, vielleicht noch, weil es seine Nichte ist, vielleicht so in diese Richtung, da könnte man vielleicht noch ein bisschen erwarten, aber sonst vollkommen normal geworden. Johannes muss die Sünde auch dem Landesfürsten benennen. Und wichtig an dieser Stelle nochmal, die Motivation von Johannes. Johannes tut das nicht, um sich zu profilieren. Er möchte nicht noch mehr Anerkennung vom Volk haben. Ach, guck mal, Johannes, der Mutige, der geht gegen Herodes vor. Super, unterstützen wir. Das macht er nicht. Die Motivation, die Johannes hat, ist es, weil Gottes Heiligkeit es von ihm fordert und seine Gottesfurcht ihn angetrieben hat. Das war alles. Ja, das war der Grund, warum er das nicht unangesprochen hat. Nicht er selbst. Er lebt immer noch, dass Jesus wachsen muss und er abnehmen muss. Das lebt er hier. Ja, weil er das nicht als Plattform oder als Sprungbrett nehmen möchte, um sich selbst groß zu machen. Nee, er wollte Gott groß machen. Er musste es aussprechen, Entschuldigung. Stephen Lawson, Theologe aus den USA, der sagte, wer vor Gott kniet, kann vor den Menschen stehen. Die Furcht vor Gott verdrängt immer die Furcht vor den Menschen. Absolut. Wer vor Gott kniet, kann vor den Menschen stehen. Wir können mutig sein an der Stelle. Wir können uns ein Beispiel nehmen von Martin Luther. Wir können uns ein Beispiel nehmen von Johannes dem Täufer, der ähnlich mutig war und nur vor Gott gekniet hat und deswegen auch das auf sich genommen hat. Wir dürfen das nicht vergessen, in Anbetracht dieser Sünde, die zwischen uns und Gott steht, dass das genau der Punkt ist, den Johannes ja auch angetrieben hat. Es ging ihm ja auch nicht darum zu sagen, ich muss jetzt diese einzelne Sache nehmen. Er hat schon das gesamtheitlich gesehen und gemerkt, ich muss den Menschen erklären, sagen, dass sie jetzt Buße tun, dass sie von ihrer Sünde wissen und um Vergebung bitten dürfen. Und letztlich ist es dann genau das, wo man merkt, wenn wir eine Krankheit haben, möchten wir auch, dass es jemand sagt. Jemand soll es ansprechen. Es zu ignorieren, die Diagnose zu verschweigen, die Symptome einfach irgendwie wegzuerklären, das bringt doch nichts. Die Sünde, die man anspricht, ist die, wo der Arzt dann auch helfen kann. Der Arzt ist in dem Fall Gott selbst. Wen fürchtet Johannes? Nur Gott, den Schöpfer. Und dieser Gott hat ihn, Johannes, zu seiner Ehre bis zum Tod eingesetzt. Die Gottesfurcht trieb ihn da an. Teil 2. Wen fürchtet Herodes? In diesem Fall ist es ziemlich einfach, weil der Text es uns eigentlich mitgibt. Schon zu Beginn, nur steht in Vers 4 und 5 in Matthäus 14, denn Johannes hatte zu ihm gesagt, es ist dir nicht erlaubt, sie zu haben. Und er wollte ihn töten, fürchtete aber die Volksmenge, denn sie hielten ihn für einen Propheten. Herodes, einer der mächtigsten Männer, abgesehen jetzt von den Römern, in Israel, hatte Angst vor der Volksmenge. Er ließ Johannes ins Gefängnis werfen, aber nicht töten. Er fürchtete Johannes, stehen wir auch an einer anderen Stelle, aber er hatte ihn auch gerne bei sich. Und das ist eigentlich eine sehr interessante Situation. Irgendwie habe ich dich gern, aber auch irgendwie nicht. Ich will, dass du da bist, aber ich will auch, dass du aufhörst, ne, so Sachen zu sagen über mich. Wie sehr beschreibt uns das, oder beschreibt das viele, viele Menschen heutzutage, die Dinge aus der Bibel nehmen, von Jesus hören, irgendwelche schönen Sachen und sagen, es ist schön, dass du da bist, ich parke dich hier, wenn ich dich brauche, hole ich dich raus. Ich höre dir gerne zu, aber ich gehorche dir nicht in allem, ich lasse es einfach so sein. Es könnte eigentlich ein besseres Bild fast gar nicht geben. Im Vergleich zu Herodes, der ja offensichtlich in diesem Zwischending läuft, ja, also zwischen Hassen und Lieben, ist seine Frau, Herodias, ja, die offensichtlich es nicht mochte, dass Johannes öffentlich diese Kritik anbringt, diese Sünde benennt, ja, und den Fokus darauf sie richtet. Wir dürfen ja nicht vergessen, Israel war in diesem Zeitpunkt ja immer noch so, dass sie Sünde, also durch die Pharisäer, die das deutlich, deutlich eingeschränkt haben, nicht einfach gehen haben lassen. Das war ja jetzt nicht hier Sodom und Gomorra, das war schon ein Land, das versucht hat, Gottes Willen zu tun irgendwo. Die Pharisäer waren ja da tatsächlich, also von ihrer Meinung her, haben gedacht, die tun das Richtige hier. Ja, dass sie sagen, wir dürfen nicht sündigen, natürlich, und das haben wir auch jetzt am Sonntag gehört, häufig über das Ziel hinaus. Und dann war es auch wieder schlecht. Aber deswegen kann ich verstehen, dass jetzt Herodias sagt, also Johannes wäre besser, wenn er nicht lebt. Ja, weil es ja einfach ein schlechtes Licht auf mich drückt. Jetzt kommen wir eben zu dieser Geschichte, die wahrscheinlich auch in die Halloween-Zeit passen würde, die Geburtstagsfeier, die Herodes veranstaltet, die Tochter von Herodias, die tanzt und dieser freie Wunsch, der damit endet, dass ein Kopf auf einem Silbertablett liegt. Das wollte ich nicht erwähnen. Roger, wo bist du? Roger hat mich letzte Woche schon angeschrieben, ob er hier Deko hinstellen wollte und er hat eine schöne Silberschale gehabt und sowas. Da habe ich gesagt, machen wir mal nicht. Ja, aber es würde halt zu Halloween zumindest dann passen. Ja, diese grausame Geschichte, die damit endet, dass Johannes seinen Kopf verliert. Und was lesen wir über Herodes, der jetzt, sag ich mal, durch diese List überzeugt wurde, das zu tun, was er eigentlich nicht tun wollte? Steht in Vers 26, da wurde der König sehr betrübt, doch um des Eides, um derer Willen, die mit ihm zu Tisch saßen, wollte er sie nicht abweisen. Er fürchtete die Volksmenge und jetzt kommt durch, Er wollte nicht, er fürchtete die Menschen dort vor Ort, in seinem, an seinem Geburtstag. Er wollte sie nicht enttäuschen. Ja? Um des Eides und um derer Willen, die mit ihm zu Tisch saßen, wollte er sie nicht abweisen. Dieser Mann, der die Macht hat, ins Gefängnis zu werfen, der die Macht hat, Menschen umzubringen, der war so sehr getrieben von anderen Menschen, dass er eigentlich kaum eine eigene Entscheidung treffen konnte. Entweder seine Frau oder seine Freunde oder das Volk. Alle hatten Anteil an dieser Geschichte, nur Herodes eigentlich selbst nicht. Die Menschenfurcht, die wir hier in Herodes sehen, die wurde ihm zu Verhängnis. Und im Prinzip könnten wir hier von dem Gegenstück zur Gottesfurcht reden. In Sprüche 29 finden wir, die Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Wer aber auf den Herrn vertraut, der ist geborgen. Wer Herodes, der ein sündiger Mensch, der die Botschaft kannte von Johannes, aber sie ja keine Relevanz in seinem Leben gefunden, war es eben dieser Fallstrick. Wir kommen nicht jetzt, sag ich mal, aus der Bibel damit überein, aber wenn man sich die Geschichte von Herodes und Herodias weiter anschaut, merkt man, dass es auch nicht gut endet. Beide bringen sich selbst um am Ende, ja, nachdem es Krieg gibt, nachdem viel, viel Schaden angerichtet wird. Die Sünde von Herodes hatte durchaus Folgen bis hin zum Tod von diesen beiden durch Selbstmord. Aber diese Geschichte ist nicht so einzigartig. Also Herodes, der von Menschen angetrieben wird und letztlich viel Schaden anrichtet und viele Menschen umbringt, das passiert, kriegen wir an anderen Stellen auch in der Bibel mit. Ich habe eine Geschichte, die sehr ähnlich ist, wo ein König auf die Stimmen der Menschen hört, statt auf Gottes Stimme. Gott hat Saul direkte Anweisungen gegeben, die Saul nicht umgesetzt hatte. Und Samuel, der Prophet, konfrontiert Saul daraufhin mit seiner ganzen Schuld, ähnlich wie Johannes jetzt bei Herodes. Und er sagt, da sprach Saul zu Samuel, ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte betreten habe, denn ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme. Ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme. Saul hatte ganz klipp und klare Anweisungen. Er hatte die Ansage von Gott, so sollst du das tun. Und er tat es nicht, weil er auf die Menschen gehört hat. Er kam zu einem Punkt, wo ihm die Meinung des Volkes wichtiger war als die Worte Gottes. Diese Geschichte, die beschreibt auch wiederum das, was Sprüche 29, Vers 25 gesagt hat. Ein Fallstrick wurde es für Saul. Denn nach dieser Situation wurde ihm das Königreich von Gott entzogen. Saul war also in einem direkten Vergleich gefangen. Er hatte Gottes Befehl gekannt und sich dennoch widersetzt. Er hatte Angst vor etwas anderem als Gott. Er kam eben, also konnte diese Situation nicht bewältigen. Und ganz ähnlich sehen wir es bei Herodes, der Johannes einsperrt, aber nicht auf ihn hört, der die Botschaft kannte, aber es nicht tut und letztlich nur ein Spielball ist von lauter Menschen und ihren Meinungen. Saul und Herodes fürchteten Menschen mehr als Gott und sie mussten die Konsequenzen tragen. Und die Sünde in unserem Leben, die hat ebenfalls Konsequenzen. Und diese ewige Trennung von Gott, Entschuldigung. Das Gute, die Botschaft von Johannes, sie zeigt uns, es gibt einen Weg heraus. Es gibt etwas Positives, was wir mitnehmen dürfen. Ich hatte am Sonntag in dem ersten Teil gesagt, das Wort Gottes an Johannes war sein Auftrag und es offenbarte den Weg zu Gott durch Jesus. Das Wort Gottes an Johannes offenbarte den Weg zu Gott durch Jesus. Wir haben jetzt zwei Beispiele gehört. Wen fürchtet Johannes? Gott. Wen fürchtet Herodes? Die Menschen. Und wen fürchtest du? Herodes fürchtet die Menschen und hat seine eigene Sünde nicht beseitigen können. Johannes lebte in Gottesfurcht und hat die Sünde im Leben anderer angesprochen, damit Buße möglich war. Wen fürchtest du? Lebst du in der Zuversicht, dass Gott deine Schuld getragen hat und du irgendwann die Ewigkeit mit ihm verbringst? Dann ist ein Kennzeichen dieses Lebens, dieser Zuversicht, dieser Hoffnung, jetzt schon die Gottesfurcht. Und damit verbunden ein Hass auf die Sünde. Wir leben leider natürlich auch in der Gefahr, mehr von Trends oder anderen Menschen, der Welt, der Gesellschaft, nennen wie du es möchtest, uns beeinflussen zu lassen. Dass dieser Fallstrick der Menschenfurcht auch uns treffen kann Unser Weltbild wird dann verdreht und sieht dann so aus, dass Menschen groß werden und geachtet werden müssen, wenn aber Gott sehr klein wirkt. Und eigentlich muss es genau andersrum sein. Jetzt will ich euch nicht einfach so stehen lassen und sagen, okay, entscheidet euch, entweder Gottesfurcht oder Menschenfurcht. Wo steht ihr? Wie seht ihr das? Wie ordnet ihr euch ein? Wie finde ich denn raus, auf welcher Seite ich stehe, wenn ich jetzt, sag ich mal, irgendwo dazwischen hänge vielleicht? John Bloom, auch ein amerikanischer Theologe, sagte, wir kommen dem Kern der Angelegenheiten durch, wenn wir uns an eine einfache biblische Wahrheit erinnern. Wir gehorchen dem, den wir fürchten. Die Personen, deren Anerkennung wir uns am meisten wünschen und deren Ablehnung wir am meisten fürchten, sind die Personen, denen wir gehorchen werden. Unser funktionaler Gott. Deshalb befiehlt uns die Bibel so oft, den Herrn zu fürchten. Sehr prägnant eigentlich. Wir gehorchen dem, den wir fürchten. Johannes war klar, ich muss Gott mehr gehorchen als den Königen auf der Erde. Samuel war klar, ich muss Gottes Botschaft an König Saul weitergeben, weil beide Gott kannten und in der Gottesfurcht lebten. Menschenfurcht ist dann leider immer wieder versteckt bei uns, dass wir auch es manchmal gar nicht so sehen, dass es tatsächlich uns bewegt oder halt beeinflusst. Gruppenzwang mag so ein Thema sein. Lässt du dich gegen deinen Willen auf Dinge ein, nur um die anderen mitzugehen, um dabei zu sein? Das ist Menschenfurcht. Bist du überengagiert? Kannst du nicht Nein sagen? Das könnte auch ein Zeichen dafür sein, dass man mehr Menschenfurcht hat, weil man es nicht schafft, jemanden abzuweisen. In Liebe, offensichtlich. Oder wirst du von Kritik verletzt? Ich meine, wer wird denn schon gern kritisiert? Keiner. Ja? Aber sobald wir unsere Identität an die Meinungen von Menschen koppeln, dann werde ich auch schnell verletzt und dann höre ich nicht mehr auf das, was Gott über mich sagt. Dann ist es ein anderer Menschen, die Einfluss auf mich nehmen, wo Gott eigentlich der Einzige ist, der Einfluss auf mich nehmen sollte. Wenn du das jetzt, wenn du dich angesprochen fühlst, wenn du irgendwo in diesen drei Beispielen, und es gibt deutlich mehr, dich angesprochen fühlst, dann habe ich gute Nachrichten. Es gibt Hilfe. Die Bibel beginnt immer damit, dass wir Gott unsere Sünden bekennen sollen. Menschenfurcht ist nichts anderes als Götzendienst. Wir haben also Gottes klare Aussagen, wir wissen um die Situation und wir können jetzt vor Gott treten und unsere Schuld bekennen. Diese Erkenntnis Gottes, die wir dann gewinnen auch, oder zu wissen, wer er ist und was er uns, was möglich ist, die ist verbunden mit der Gottesfurcht. Die Folge wiederum ist, dass wir uns mehr Gedanken machen, was Gott über unser Leben denkt, statt was Menschen denken. Ich habe für mich gemerkt, ganz deutlich, dass es Bereiche gibt in meinem Leben, wo mich Menschenfurcht bewegt und es nicht sollte. Offensichtlich. Da muss ich Buße tun, da muss ich das ansprechen. Ich muss aber auch für mich erfahren und rausfinden, woher kommt das denn? Was ist das denn? Wo kann ich das? Ich will das abstellen. Ich will nur noch in Gottesfurcht leben. Das Ideal anstreben. Meine Hoffnung ist es eben, diese Dinge abzulegen zu können, um mich ganz neu auf Gottes Wort über mich und mein Leben zu konzentrieren, ein Leben zu leben wie Johannes der Täufer, als Vorbild, der niemanden höher achtete und wer war bereit, alles zu tun, um Gott zu gehorchen, egal was auf ihn zukommt, bis hin zum Tod. Oder auch bei Petrus und den Aposteln, wo man es später auch merkt, dass sie alles tun würden, um den Menschen das Evangelium bekannt zu machen. Und wenn man sieht, wie die Apostel irgendwann gestorben sind, war das auch eigentlich nie eine gute Situation. Aber sie haben es in Kauf genommen, weil sie die Menschen mit dem Evangelium erreichen wollten. Und es mag sein, dass es auch passieren wird. Also wenn wir so leben wie Johannes, wenn wir in Gottesfurcht leben, dass wir deutlich belästigt werden, verspottet werden, vielleicht sogar getötet werden, ins Gefängnis geworfen werden. Irgendwann mag sein. Ja, aber wir können dann mit Petrus antworten, man muss Gott eben mehr gehorchen als den Menschen. Und diese Zuversicht haben, dass Gott uns da tragen wird. Amen. Ich bete noch mit uns. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn auf die Erde gesandt hast, dass wir zu dir kommen dürfen jetzt und dass du alle Schuld getragen hast, Herr. Hilf, dass wir erkennen, wer du bist, dass du der Schöpfer aller Himmel bist, dass du alles in deiner Hand trägst und dass du auch uns da in deiner Hand hast, dass wir nie, egal was uns für Tragödien auf dieser Erde begegnen, dass wir nie tiefer fallen können als deine Hand. Danke für deinen Segen jetzt für diese neue Woche. Danke, dass du mit uns gehst, Herr, und hilf doch, dass wir erkennen, was dein Wille ist. Amen.